Wer heute von Bauhaus spricht, der meint Walter Gropius, Paul Klee, Marcel Breuer. Erst jetzt beginnt man sich auch der unbekannteren weiblichen Bauhausvertreter zu erinnern. Die ARD zum Beispiel mit einem Spielfilm. Morgen Abend läuft im ersten Lotte am Bauhaus, in dem die fiktive Lotte Brendel eine typische weibliche Künstlerkarriere durchläuft. Am Telefon die Autorin Ulrike Müller. Bauhausfrauen heißt ihr Buch. Wo sind denn die vielen Frauen geblieben, die 1919 voller Enthusiasmus in Weimar eine neue Gesellschaft schaffen wollten?
Ja, sie sind zunächst sehr erfolgreich gewesen, auch dann vor allem in der Zusammenarbeit mit der Industrie. Sie waren also diejenigen, die auch ziemlich viel Geld dran geschafft haben fürs Bauhaus. Elmar Buscher etwa oder Marianne Brandt. Auch die Weberinnen, die auf der Messe in Leipzig schon die Prototypen verkauft haben. Aber so einer wie Gropius wollte nicht so gerne, dass das Bauhaus nun gerade durch die Weberei bekannt wird.
Ja, anfangs hat sich Walter Gropius ja noch sehr für die Aufnahme von Frauen am Bauhaus ausgesprochen. Später sah er sie als Gefahr für das Image der Kunstschule an. Woher kam dieser Sinneswandel?
Ich glaube, er hatte nicht so stark mit dem politischen Gegenwind gerechnet. Es gibt ja bereits schon 1920 antisemitische Auseinandersetzungen, berichtet Gunter Stölzel, in Weimar, als Else Lasker-Schüler da zu einer Lesung hinkommt. Er ist unter dem Druck von außen, wandelt er sich vom Emanzipatorischen dann doch in einen etwas misogynen Leiter, der das sicherlich selber ganz anders gesehen hätte. Und im Einzelfall sich ja dann auch immer wieder durchaus für Frauen entschieden hat. Aber zum Beispiel wird Gertrud Gronow entlassen, die einen nach heutigem Maßstab sehr modernen Unterricht gemacht hat. Aber das wurde als verrückt esoterisch und dann auch noch von einer Frau abgetan. Und so hat er den Druck sozusagen dann an die Frauen weitergegeben.
Gab es denn bestimmte Fächer am Bauhaus, die den Frauen vorbehalten waren oder negativ ausgedrückt, in die sie gedrängt wurden?
Also die Weberei, das war, muss man von zwei Seiten sehen. Gunter Stölzel, die sehr aktiv in der Weberei war von Anfang an, hat eigentlich gesagt, los Mädels, das ist die Chance, wir machen hier unsere eigene Abteilung. Und das wurde dann allmählich wahrgenommen von Gropius und der hat dann gesagt, Moment mal, das ist ja die Idee, Frauenabteilung, ach, da können Sie doch alle reinschieben. Dann nehmen Sie nicht den jungen Männern in den anderen Werkstätten die Plätze weg. Die Frauen haben sich da aber auf ihre Weise zur Wehr gesetzt und haben so viel innovatives Potenzial dort entwickelt, dass man das heute nicht genug anpreisen kann. Egal auf welchem Stuhl, auf welchem Bezug wir sitzen, welche Gardine wir auf uns zuziehen, all das ist hier entwickelt worden.
Die Figur der Lotte Brendel im ARD-Spielfilm ist inspiriert vom Leben der Künstlerin Alma Buscher, die am Bauhaus arbeitete. Was weiß man von ihr?
Alma Buscher ist eine ganz interessante Persönlichkeit, weil sie das machen, was mehrere am Bauhaus machen, nämlich eine bestimmte Handwerks- oder Kunstrichtung gleichzeitig mit einer neuen Pädagogik zu verbinden. So wird sie die Spielzeuge, die sie entwickelt, auch mit einer reformpädagogischen Ideen entwickeln. Zusammen etwa wie auch Friedel Dicker das dann machte, die im Theresienstadt später heimlich Frauenunterricht nach Bauhausmethode gab. Und mit ihr wird ganz furchtbar umgegangen. In Dessau, da ist sie schwanger und hat bis jetzt schon tolle Verträge auch mit der Industrie. Und der Vertrag wird nicht verlängert, sie bekommt kein Studio, das hätte sie gerne gehabt, ein Atelier. Sie wird da einfach entlassen.
Aber Lotte Brendels Spielzeugentwürfe zum Beispiel sind noch heute auf dem Markt. Ihre Kinderzimmergestaltung beeinflusste Generationen von Innenarchitekten. Weshalb kennt heute kaum einer mehr ihren Namen?
Also ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert, weil natürlich auch das Spielzeug, diese Designmodelle heute auch in Museumsgeschäften verkauft werden. Wobei Alma Buscher sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen würde, vielleicht auch nicht, weil ihre Verwandtschaft dran verdient, weiß ich nicht. Jedenfalls sollte das ja alles gerade preiswert und erschwinglich sein, was da entwickelt wurde. Und nun ist es teures Design.
Und gibt es noch andere Bauhausfrauen, die bis heute stilbildend sind? Also welche Produkte oder Formen von Bauhausfrauen sind heute noch auf dem Markt?
Ganz entscheidend sind die Anstöße und Modelle und Ideen, die von Keramikerinnen ausgegangen sind. Margarete Friedländer-Wildenhain etwa, die dann vom Weimarer Bauhaus nach Giebichenstein ging, weil sie diese Entwicklung zur Technik so nicht mitmachen wollte und dort zum Beispiel für die KPM ganz neue Service entwickelt hat, wie die hallische Form. Oder Margarete Heimann-Löbenstein-Marx, die ungeheuer erfolgreich war mit einer eigenen Keramikfabrik. Fantastische Formen, diese Idee von Einfachheit und dann gleichzeitig freier, neuer Linie. Also sie hat viele Anstöße von Kandinsky da auch hineingebracht in einer ganz eigenen Weise. Und dann aber durch den Nationalsozialismus gezwungen wird, ihre Fabrik zu verkaufen. Und das ist furchtbar und interessant. Hedwig Bollhagen wird ihre Nachfolgerin und baut ja dann in der DDR eine Karriere als volksnahe Keramikerin aus. Und diese weltweit bekannte, mit ihren Produkten bekannte Margarete Heimann verschwindet dann zunächst im Exil in London.
Muss man denn diese Frauendiskriminierung am Bauhaus als typisch für diese Zeit um 1900 sehen oder sehen Sie gar Parallelen zu heute im Bereich Design, im Bereich Architektur, im Bereich Kunst?
Es gibt Parallelen zu heute, nämlich einfach durch die Situation der Konkurrenz. Die Frauen machen großartige, innovative Dinge. Die Männer stehlen gelegentlich diese Ideen. Oder verdrängen sie, weil die Frauen zu der Zeit noch gemeinschaftsorientierter waren, von möglichen Plätzen aus der Konkurrenz. Und das Ganze dann noch in Zusammenhang mit einer sehr patriarchalen Rezeption bis heute lässt sie verschwinden.